Ja, nur Mut. Von mir ist der Slogan auch nicht, sondern das ist der Slogan, den im Moment die Ökumenische Werkstatt in Wermelskirchen mit einer Aktion, die geplant ist, in Wermelskirchen umsetzen möchte. Und ich habe gedacht, doch, das müsste eigentlich das Jahresmotto sein. Nur Mut. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, um das Leben auch neu in die Hand zu nehmen. Wenn ich daran denke, wie wir die letzten 2 Jahre jetzt schon verbracht haben, ich weiß noch am Anfang, erste Lockdown, die ersten 6 Wochen, war gar nicht so schlecht, auf dem Sofa zu sitzen, zu frühstücken, eine Tasse Kaffee in der Hand und den Gottesdienst von irgendwo sich anzugucken, weil wir selbst noch keine Übertragungstechnik hatten. Und meine Frau und ich waren auch erschrocken, wie sehr man sich dran gewöhnen kann, hatten aber dann doch irgendwann wieder Hunger nach Gemeinschaft und freuen uns auch jetzt, wenn es jetzt wieder mehr möglich wird. Nur Mut, das Leben wieder anzupacken, mit aller Vorsicht, die geboten ist. Nur Mut, Gemeinde weiter zu leben und zu bauen. Wir sind gerade dabei und bauen unser Gemeindehaus um, schon seit Juli, und hoffen, dass wir jetzt am 13. März unseren ersten Gottesdienst wieder in unseren Räumen feiern dürfen. Da sind wir auch in einer Phase, wo wir ein Stück Aufbruch haben. Uns geht so ähnlich wie euch. Wir sind auch schon seit über einem Jahr in der Pastorenlosenzeit. Leider können wir auch nur eine halbe Stelle anbieten. Nur Mut heißt, es geht auch so. Macht so weiter, lasst euch nicht davon runterreißen. Nur Mut ist aber eigentlich ein biblischer Slogan. Nur in der Bibel heißt es, fürchte dich nicht, aber das ist nichts anderes als nur Mut. Das, was Gott uns zuspricht, und ich habe das irgendwann mal nachgeschaut, wir haben über 120 Mal in der Bibel das fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht stehen, nur Mut. Gott ist bei uns. Nur Mut ist aber nur ein Teil von meiner Überschrift für diese Predigt. Nur Mut, lebt eure Berufung. Wir haben vor zwei Wochen hatten wir eine sehr interessante Predigt, wo jemand über Berufung gesprochen hat, und er hat dieses Schaubild mitgebracht und hat gesagt, Berufung ist, ihr könnt es, ihr liebt es und andere brauchen es. Und dann ist diese Schnittmenge von diesen 3 Aspekten die Berufung. Ihr könnt es, ihr liebt es, andere brauchen es. Und ich möchte auch Mut machen, sich auf den Weg zu machen, dieser Berufung, die Berufung zu suchen und ihr auch zu folgen. Und das ist das, was Paulus bei seinem jungen Freund Timotheus gemacht hat, am Anfang des 2. Timotheusbriefes, und das ist dann auch der Predigttext für heute. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn. Ich möchte aus diesem Text 3 Punkte oder 3 Aspekte mitgeben, die euch helfen können, eure Berufung hier in Köln-Mühlheim in der Salzstraße zu entdecken und zu leben. Das erste ist, nur Mut, entdeckt, was ihr könnt. Ich habe ja eben das Schaubild gehabt, ihr könnt das gut. Worin seid ihr gut? Was macht so den Spirit eurer Gemeinde aus? Was ist das, was ihr als Gemeinde von Gott mit auf den Weg bekommen habt? Ihr seid nicht umsonst hier. Ich habe eben mal da drüben rausgeguckt, man kann so schön auf den Rhein schauen, und das ist ja wirklich auch schön hier, meine Frau und ich. Wir sind auch schon mal mit dem Fahrrad hier lang gefahren, von Flittert bis zur A4 und wieder zurück. Aber wofür seid ihr hier? Nicht damit ihr hier bei einer Tasse Kaffee schön auf den Rhein gucken könnt, sondern Gott hat euch begabt. Vielen Dank für die Begabung, die heute Morgen eingesetzt wurden. Sven Olaf, war das richtig? Für das Klavierspielen. Rita, für die Moderation, für die Technik von Michael, und Namen habe ich vergessen. Schön, dass ihr das macht und schön, dass ihr das einsetzt. Vielen Dank. Da sind Begabungen und dann gibt es noch viele andere Begabungen, die hier sind. Und das in einen Topf zu schmeißen und fragen, was ist das eigentlich? Was ist das, was Jesus Christus uns mitgegeben hat für uns als Gemeinde? Also ich erinnere mich an wenig Predigten oder gleich an gar keine Predigt, wo allgemein mal über die Gemeinde gesprochen wird, sondern in der Regel spricht man Berufung immer von dem Einzelnen. Was kannst du? Was machst du? Und am besten noch, wie kannst du es jetzt bei uns in der Gemeinde einsetzen, damit es auch weitergeht? Aber lass uns mal über uns als Gemeinde insgesamt nachdenken. Ich bin diese Predigt, die habe ich nächste Woche vor, auch in Neuen Flügeln zu halten. Darüber nachzudenken, was macht euch als Gemeinde aus? Wo hat Gott euch begabt? Der Heilige Geist ist in euch. Jeder, der glaubt, sagt Paulus, hat den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist werdet ihr gar keine Gemeinde. Dann werdet ihr irgendein Club von irgendwelchen Leuten, die sich hier treffen würden, weil sie das gleiche Anliegen haben. Aber als Christen haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und dieser Heilige Geist, der wirkt in uns. Das eine ist, dass er uns Begabung gibt. Geistesgaben, natürliche Gaben, die man gar nicht so auseinanderreißen kann, die miteinander verwoben sind, zu entdecken, was hat Gott uns für Gaben gegeben. Und ich bin sicher, wenn ihr euch da wirklich ehrlich mit auseinandersetzt, dann werden viele Gaben da sein, die der Heilige Geist in euch gegeben hat, die gar nicht genutzt werden. Aus welchem Grund auch immer. Und vielleicht ist es gerade das, was andere brauchen und wo ihr mit Leidenschaft etwas neu entdecken könnt. Wenn ihr wissen wollt, was euch ausmacht, hat Robert Warren, das ist ein anglikanischer Bischof, mal ausgearbeitet in seinem Buch Vitale Gemeinde. Das sind die vier Fragen, woher kommt ihr, wo lebt ihr, wer seid ihr und wozu gibt es euch? Ein spannender Weg, oder? Woher kommt ihr? Was waren das für Anfänge? Ich weiß nicht, wie alt ist eure Gemeinde hier? Weiß das jemand so? Ungefähr 150 Jahre. Wow. Was war der Anfang vor 150 Jahren? Kinderarbeit, Sonntagsschule. Das war damals an vielen Stellen. In der Gemeinde, wo ich herkomme, Hamm-Herringen, da waren auch einige, die Bergarbeiter kamen nach Herringen und einige Frauen der Bergleute haben angefangen, in ihrem Wohnzimmer Kinderstunde zu machen. Daraus ist Gemeinde erwachsen, die es heute leider nicht mehr gibt. Was war das? Was war das, was die damaligen Christen bewogen hat, hier etwas anzufangen? Was ist das? Warum seid ihr hier? Warum seid ihr hier in der Salzstraße? Was hat damals die Väter und Mütter bewogen, hier in der Salzstraße dieses Gebäude zu bauen? Und was hat sie bewogen? Ich glaube, ihr habt noch ein Haus. Habt ihr das noch in Dünnwald? Ist das richtig? Da war ich damals mal beim Carsten Virus, da waren wir beim Pastorentreffen. Was war die Intention, auch nach Dünnwald zu gehen? Was ist das, was euch ausmacht? Wo kommt ihr her? Die zweite Frage ist, wo lebt ihr? Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr schon gemacht, euer Umfeld mal zu analysieren. Ihr habt ja auch irgendwie eine FEG hier in der Nähe. Wer wohnt um euch herum? Vielleicht muss man sich auch mal die Frage stellen, seid ihr noch da, wo Gott euch haben will? Und da geht es darum, ins Gebet zu gehen und Gott um Antwort zu bitten und hinzuhören, was Gott zu sagen hat. Wo leben wir? Und dann die Frage, wer seid ihr? Nochmal die Frage nach dem, was macht den Spirit eurer Gemeinde aus? Wie nehmen euch eure Nachbarn hier wahr? Nehmen sie euch überhaupt wahr? Oder seid ihr nur die, die sonntags morgens auch noch die letzten Parkplätze wegnehmen, was sowieso schon alles knapp ist? Oder seid ihr die, die hier Musik schon durchs offene Fenster tröten, wo andere noch nicht mal dran denken, Brötchen zu holen? Wer seid ihr? Was machen die Nachbarn? Was haben die für ein Bild von euch? Oder seid ihr wirklich die, wo man sagt, Mensch, das ist zwar alles ein bisschen anders, als ich lebe, aber das scheint interessant zu sein. Nehmen Sie euch positiv wahr. Und dann ist die Frage, wozu gibt es euch? Würde Köln-Mühlheim irgendetwas fehlen, wenn die Gemeinde nicht mehr wäre, das Gebäude abgerissen würde, man würde hier nochmal ein Mehrfamilienhaus mit guter Rendite, weil Blick auf Rhein hinbauen, oder würde Köln-Mülheim oder eurem Freundeskreis, wem auch immer, etwas fehlen, wenn ihr nicht mehr da seid. Wozu gibt es euch? Das zweite ist, nur Mut, Gottes entdeckt Gottes Geist in euch. Ich habe eben schon gesagt, wer an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist in sich. Natürlich gibt es auch theologische Fragen, wie das ist mit dem Heiligen Geist und muss man nochmal ein Erlebnis haben, eine Geistestaufe, wie auch immer, da will ich gar nicht drauf einsteigen, sondern wir haben den Heiligen Geist, sagt Paulus, wir haben ihn empfangen und er ist in dir und in mir. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du den Heiligen Geist in dir und ihr habt den Heiligen Geist in euch als Gemeinde. Und mit Paulus sage ich jetzt, ich erinnere euch daran, an diese Gabe, die euch gegeben wurde, als ihr zum Glauben kamt und als Gemeinde hier zusammenkommt. Die Gabe, die Gott in euch gelegt hat. Ihr habt den Heiligen Geist. Und jetzt ist das, und das finde ich schön, dass dieser Spruch, dieser Vers 7, wohl offensichtlich schon öfter als Segensspruch gesprochen wurde, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es ist interessant, wenn wir diesen Vers nehmen, Kraft, Dynamik steht da eigentlich, Dynamis, das ist dieses griechische Wort, Liebe und Besonnenheit. Und eigentlich steht hier wörtlich, Luther hat, glaube ich, übersetzt Verzagtheit. Es steht hier von dem Geist der Angst, etwas nicht zu können. Das wäre so die wörtliche Übersetzung von dem griechischen Wort. Die Angst, der Geist der Angst, etwas nicht zu können. Und Gott hat uns nicht den Geist gegeben, der sich nicht zutraut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin schon etwas, wo ich merke, da fehlt mir so der Mut, wir bauen gerade um und dann kommen so wenig in Gottesdienst, manche trauen sich nicht, manche haben sich an irgendwelche Fernsehpredigten gewöhnt, andere haben sich daran gewöhnt, dass man morgens ja auch gut ausschlafen kann, sonntags morgens und ich weiß nicht was alles. Und dann fehlt mir schon manchmal der Mut und ich frage mich, wie geht's eigentlich weiter und was können wir eigentlich und was haben wir der Gesellschaft um uns herum eigentlich noch zu geben? Paulus sagt, ihr habt nicht den Geist bekommen, der sich nicht zutraut, sondern ihr habt den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich fange mit der Kraft an. Diese Kraft ist nicht nur, dass wir jetzt so mit starken Muskeln hier stehen und sagen, wir können was. Es gibt viele Begabungen und es ist auch gut, dieses Können auszuleben. Aber dahinter steckt eigentlich, dass wir einen Geist in uns haben, der eine Kraft durch uns weitergeben möchte. Der Heilige Geist ist eine Kraft. Und er ist dynamisch und er möchte und er wird, wenn wir ihm Raum geben. Und das ist wichtig an dieser Stelle, wenn wir über Kraft reden, die eigenen Fähigkeiten zu sehen, das zweite aber diesem Geist, der diese Kraft hat, Raum zu geben. Wo wir ihm einfach die Möglichkeit lassen, auch zu wirken und nicht hingehen und sagen, das darf aber nicht sein und das hatten wir noch nie und so sollte das nicht sein, sondern miteinander auch darum beten, dass der Geist immer mehr Raum gewinnt im eigenen Leben, im Leben der Gemeinde und damit auch in das Umfeld hineinstrahlt, mit denen wir zu tun haben. Die zweite Eigenschaft ist die Liebe, die Agape, die bedingungslose Liebe, eine versöhnende Liebe. Versöhnung ist auch das, was wir brauchen. Versöhnung ist das, was wir wieder mit, dass wir wieder aufeinander zugehen und miteinander neue Wege finden. Denn das, was wir miteinander auch, oder wo wir uns miteinander auch im Streit befinden, wo die einen sagen, was soll das Ganze und die anderen ängstlich gelähmt sind, dazwischen auch zu sagen, es spielt doch gar keine Rolle, ob ich für oder gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen bin. Es spielt keine Rolle, wie ich mit all den Dingen umgehe, sondern der Geist verbindet uns. Und wir müssen diese unterschiedlichen Einstellungen, die wir haben, als Gemeinden neue Wege miteinander finden. Weil der Geist uns vereint und der Geist möchte etwas ganz anderes. Der Geist möchte, dass wir die Liebe Christi, diese versöhnende Liebe Christi hinaustragen in die Welt. Und es ist eine verändernde Liebe. Jesus möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern er möchte, dass wir uns mehr und mehr verändern lassen in einen Menschen, wie er sich Menschen vorstellt. Und die dritte Eigenschaft ist die Besonnenheit. Ich glaube, die Besonnenheit ist das, was gerade in den letzten zwei Jahren an vielen Stellen gefehlt hat. Besonnenheit. Da stehen wir oft in einem Spektrum von lähmender Angst bis respektloser Rechthaberei, mit einem gesamten Spektrum dazwischen. Und wo ist eigentlich die Besonnenheit? Ich habe mich eigentlich gefragt, was ist eigentlich Besonnenheit? Wie definiert man eigentlich Besonnenheit? Ich habe gelesen, vor dem Handeln gut nachdenken und sehr umsichtig entscheiden. Das ist Besonnenheit. Nicht immer möglich, gerade wenn es um Krisen geht, wo alle paar Tage was anderes wieder auf uns zukommt. Ich habe letztens in einem Vortrag gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand es interessant, dass wir eigentlich Entscheidungen treffen. In einem ganz kurzen Moment, bevor wir eine Entscheidung treffen, sind die Emotionen erstmal da und sagen uns, was wir eigentlich machen sollen. Und dann kommt der kognitive Bereich und versucht, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist Besonnenheit, dass wir uns nicht einfach von unserer momentanen Lage, von unserer momentanen Situation oder von unserer momentanen mentalen Bedürfnissen oder Befinden heraus entscheiden, sondern dass dieser Impuls, der da kommt, dass wir dann anfangen und sagen, vor dem Handeln gut nachdenken und sehr umsichtig entscheiden, auch als Gemeinde. Dass wir das lernen, diese Besonnenheit, die der Heilige Geist hat und in uns bewirkt, auch zu nutzen. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Nur Mut steht zu eurem Glauben an Jesus Christus. Ich hatte vor vielen Jahren eine Begegnung mit einer lieben Gemeindeschwester, die sagte zu mir, die Menschen sollen doch merken, dass wir auch nicht anders sind. Ich verstehe, was sie gemeint hat. Doch wenn wir nicht anders sind, warum sollen dann andere Menschen Christ werden? Können so bleiben, wie sie sind. Deswegen geht es schon darum, auch über den Glauben mutig zu sprechen, dazu zu stehen. Und dass wir das, was Christus in uns verändert, auch weitergeben. Anders sein heißt ja nicht, dass wir einen Regelkatalog aufstellen, was leider auch im Moment bei vielen Christen in der Corona-Krise passiert ist, dass sie sehr ins Konservative gehen und plötzlich wieder an Regeln hängen, die sie vorher gar nicht so im Blick hatten. Es geht nicht darum, einen Regelkatalog aufzustellen und jeder, der hier reinkommt, zu gucken, passt das oder passt das nicht. Und dann zu sagen, passt nicht, musst du noch mal eine Ehrenrunde drehen, bis sie hier reinpasst bei uns. Sondern es geht darum, dass Christus uns verändern möchte. Und dass er nicht möchte, dass wir so bleiben, wie wir sind. Er möchte uns so gestalten, wie er sich uns vorgestellt hat, als er an uns gedacht hat. Ich glaube, Petrus war es, der an einer Stelle sagt, dann werden wir im Himmel das sein, was wir jetzt schon sind, was Christus jetzt schon in uns angefangen hat. Menschen, die anders sind, weil ihr Leben ausgerichtet ist auf Jesus Christus, die sich bewegen lassen vom Heiligen Geist und immer wieder suchen nach dem Willen Gottes. Was macht unseren Glauben aus? Robert Warren hat auch diese drei Dinge ins Spiel gebracht. Drei prägnante Seiten unseres Glaubens. Das ist natürlich viel weiter gefächert. Aber das erste ist die Begegnung mit Jesus. Die Begegnung mit Jesus. Es geht ja nicht nur darum, über Jesus was in der Bibel zu lesen oder aus Predigten zu hören, sondern es geht um die persönliche Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, das war auch das Ansinnen, heute Morgen die Lieder auszusuchen, die Texte auszusuchen. Und es ist auch das Ansinnen meiner Predigt zu suchen, nach Möglichkeiten, diesem Jesus zu begegnen, auch wenn wir ihn nicht sehen. Es geht um die Begegnung mit Jesus Christus. Das zweite ist das Engagement in der Welt um uns herum. Ich habe schon mal angesprochen, wofür seid ihr hier? Warum hat Gott euch hier hingesetzt in die Salzstraße? Diese Frage, mit Gott zu bewegen und zu überlegen, was ist das, was wir eigentlich tun sollen. Suche nach dem Willen Gottes. Warum feiert ihr Gottesdienste? Welche Erwartung habt ihr an die Gottesdienste? Bist du überhaupt mit einer Erwartung heute Morgen in den Gottesdienst gekommen? Vielleicht mit der Erwartung, aha, da wurde letzte Woche schon der Sozialpfarrer angekündigt, da will ich doch mal gucken, was das für einer ist. Oder war die Erwartung die Begegnung mit Jesus Christus? Nach dem Stress der Woche, nach dem Stress, den uns die Krise, die Corona-Krise mitbringt, der Sturm mit sich gebracht hat, die Gefahr, dass wir kurz vor einem Krieg stehen in der Ukraine, bei dem wir nicht einfach weggucken können, und zu sagen, in all dem suche ich hier die Begegnung mit Jesus Christus, um Kraft zu haben für mein Leben. Und welche Erwartungen hättest du für etwaige Gäste oder hättet ihr auch für etwaige Gäste, die hier am Gottesdienst teilnehmen? Erwartet ihr, dass sie hier in euren Gottesdiensten Jesus Christus begegnen? Jesus hat versprochen, dass er hier ist. Wir sehen ihn nicht. Er hat gesagt, ich bin mitten unter euch. Mitten unter euch. Und er ist hier. Und die Frage, was steht im Weg, um ihm zu begegnen? Das Engagement an eurem Ort. Was könnt ihr für euer Veedel, wie man ja in Köln sagt, tun? Wir können nicht die Welt retten. Das müssen wir auch nicht. Jesus hat die Welt gerettet, zumindest die Menschen, die sich ihm anvertrauen. Aber ich denke nochmal an das Schaubild am Anfang mit der Berufung. Was braucht euer Umfeld hier, was ihr habt? Und dann sind wir nochmal bei der Suche nach dem Willen Gottes, entdeckt, was Gott von euch will. Habt Mut. Wohin geht die Reise von euch als Gemeinde? Ich weiß nicht, wie weit diese Fragen bei euch sind, aber ihr seid ja auch in der Situation, es geht darum, neue Pastor oder Pastoren zu berufen, Pastorin zu berufen. Wohin geht die Reise? Und wer könnte diese Reise begleiten? Und welche Ziele ergeben sich möglicherweise daraus? Und ich bin sicher, Gott hat auch mit euch etwas vor. Und wünsche euch, dass ihr den Mut habt, es zu entdecken und es zu tun. Oder mit Paulus zu sagen, nur Mut, lebt eure Berufung. Amen.